Apothek Lindlein in der Rosenau in Kronach. Präsentiert
Uhr, 6 Minuten, 39 Sekunden, 17. Oktober, Freitagmorgen. Willkommen zur Folge 188 von Am Telefon ist noch Milch. Wahnsinn, so lange machen wir das schon.
188 Wochen am Stück, das ist eine ganze Menge Zeit und heute wieder mal was Besonderes. Du im Studio und ich bin im Bayerischen Wald in Bodenmais.
Weil du bist auf dem Evangelischen Kirchentag.
Nee, da war gestern Abend zu Ende. Ich bin dann heute eher so ein bisschen zum Wellness machen und wandern hier im Bayerischen Wald. Übrigens ein Traum. Also farbenmäßig ist es da hier wirklich eine Explosion sondergleichen. Also wirklich der Herbst hier in allerschönsten Farbtönen, das ist schon wirklich was Besonderes.
Ja, gibt's denn dann da noch Wald?
Viel Wald.
Um das mal so konkret zu fragen.
Ja, gibt's tatsächlich viel Wald, weil hier ist sehr viel Mischwald. Das habe ich gestern gelernt schon, dass es hier eben nicht nur Fichtenwald gibt, sondern hier ist der Mischwald und der ist noch relativ gut in Schuss. Also das passt dann schon noch. Gibt ein paar vereinzelte Stellen, so fichtenmäßig am Aber. Da schaut es auch nicht so dolle aus, aber im Großteil hier im Bayerischen Wald, das ist ein Mischwald und deswegen schaut es sehr gut aus.
Der Mischwald, das ist ja toll.
Ja.
Ja, naja, ist ja schön und dann lässt du mich hier allein einfach, ne?
Ja, du bist ja schon groß, du bekommst das dann hin. Du warst ja auf Mallorca, dann war ich auch allein. Also von daher, das passt dann schon. Und heute geht's, wie gesagt, noch ein bisschen wandern hier auf den Hausberg um Bodenmais herum. Und später wieder ein bisschen ins Wasser planschen, Sauna. Also was man halt so macht in der Wellness, wunderschön.
Ja, aber vorher schauen wir einfach nochmal schön zurück, was die Woche so los war. Beziehungsweise können wir gleich mal aufs letzte Wochenende schauen. Du?
Da wollte ich gerade mit anfangen mit dir, weil das war natürlich wieder ein ganz besonderes Erlebnis.
Bei der Quadroliga.
Ach so, ja, das auch. Ich habe das andere dann abends gemeint, aber die Quadroliga
da
natürlich.
Da kommen wir noch dazu, aber Quadroliga muss ja schon mal
erzählen. Das Finale in Dörfles-Esbach und Dörfles-Esbach hat zum allerersten Mal auch gewonnen. Die waren ja schon dreimal im Finale und haben bislang immer verloren. Jetzt haben sie sich den Titel mal gesichert auf eigenem Platze. Und ich kann es immer wieder nur sagen, das ist ein grandioses Erlebnis mit den Jungs und Mädels, mit wie viel Feuereifer und Ehrgeiz die da mit dabei sind, das ist wirklich toll. Ich habe das Spiel um Platz 3 gepfiffen, ohne Probleme, auch das war zweimal 20 Minuten Spielzeit, das war zwar vom Laufen her und so dann schon anspruchsvoll, gab aber keine Zwischenfälle oder sonst irgendwas, sondern die waren auch danach wieder alle happy, wollten viele Bilder machen. Ach, und ich mache da natürlich nächstes Jahr auch wieder mit, weil das ist echt mittlerweile auch für mich so eine Herzensangelegenheit geworden. Und wir haben ja gesprochen, ich glaube, du hast bestimmt auch einen Ton rausgesucht, da werden wir uns jetzt mal irgendwas anhören. Ich habe nämlich mit dem Organisator gesprochen, mit Derry Deringer.
Finaltag in der Quadroliga bei mir, Derry, einer der Ideengeber der ganzen Geschichte. Wenn du heute all die Mädels und Jungs siehst, mit welcher Freude und Feuereifer die wieder dabei sind, das ist doch, da geht einem das Herz auf.
Ja, absolut, absolut. Dieses Jahr wieder neue Geschichte geschrieben. Es wird einen neuen Meister geben. Es wird neue Tränen geben, neue Verlierer, aber auch neue Gewinner. Und diese Quadroliga mit all ihren Überraschungen jedes Jahr aufs Neue, also das macht die ganze Sache aus. Und allein jetzt schon das Spiel um Platz 3. Ach, das war einfach so schön. Also so tolle Geschichten. Auch das 7-Meter-Schießen hinten raus. Also Emotionen pur. Ich bin sehr glücklich.
Gibt es denn auch im Jahr 2026 eine Quadroliga?
Unbedingt. Ich wurde vorhin angesprochen seitens der Fans, ob es denn da auch mal eine Pause gibt. Und bitte nicht, war dann so die Message an mich. Und nein, wir planen keine Pause. Wir hatten nur zu Corona mal eine Pause. Jedes Jahr aufs Neue wollen die Jungs und Mädels hier Fußball spielen. Und natürlich wird es nächstes Jahr wieder eine Quadroliga geben.
Mit mir als Schiedsrichter?
Mit dir als Schiedsrichter. Natürlich seid ihr ein tolles Gespann. Also ihr habt ja mittlerweile fast schon ein bisschen Kultstatus, der Christian Schubert und du. Und wie ihr das mit dem Headset auch gemacht habt. Und als der Flitzer da noch aufs Spielfeld gerannt ist und du dann aufmerksam gemacht wurdest, also das war natürlich Königsklasse Premium.
Ja, für alle, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben oder die halt vielleicht auch noch keinen Podcast von uns gehört haben, die Quadroliga, das sollte man vielleicht mal erklären, da spielen Menschen mit und ohne Handicap oder eben auch Behinderung zusammen Fußball. Also es ist wirklich so ein großartiges, inklusives Projekt. Und ich durfte ja auch diesen, da gibt es einen Film von der letzten Saison, der damals bei der, in diesem Jahr bei der Comedy Gala ja auch gezeigt wurde vom Roundtable. Also das ist wirklich mit so viel Emotion und so viel Spaß und wie du die Freude da ja in alle Gesichter zaubern, und alle, die da dabei sind, du bist ja auch wirklich da mit Herzblut mittlerweile dabei. Also das ist wirklich was ganz Besonderes.
Und es waren noch so viele Zuschauer wie noch nie diesmal in Dörfles-Esbach. Also da war wirklich was los. Die hatten Kirchweih noch in Dörfles und viele Besucher waren da und waren da auch angetan von dem Drumherum, weil Service Club Roundtable, die das auch von Anfang an mit begleiten und auch mit dem Fabsatz zum Beispiel, den wir ja auch schon öfters hier im Podcast gehört haben, da gab es dann so Feuershow beim Einlaufen und was nicht alles. Also die lassen sich da auch immer was Besonderes einfallen, dass es wirklich zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.
Ja, also nächstes Jahr geht es dann auf jeden Fall in die nächste Saison. Und
da musst du mal mit.
Ja, ja, jetzt habe ich schon so oft gesagt und immer war halt irgendwas. Ne? Und es war halt auch diesmal wieder irgendwas.
Ja, und wir beide haben uns an dem Abend, wo ich nachmittags gepfiffen habe, abends noch getroffen in Erlangen. Wir waren mal wieder zusammen zum zweiten Mal, Entschuldigung, bei Helge Schneider.
Ja, so ist es. In der Heinrich-Lades-Halle, mitten in der Stadt, da war ich auch noch nie drin und die Akustik war gut, die Luft war etwas, sagen wir mal, schwierig, aber
war,
sonst...
War ganz schön warm, das stimmt.
Ja, ja. Ansonsten war es natürlich wieder ein sehr lustiger Abend und da kann man immer nur empfehlen, also weil viele sagen natürlich auch, also ich kenne auch genug Menschen, die sagen, ach, Helge Schneider, der ist mir zu doof und Katzenklo und bla, aber ich habe ja schon vor Jahren meine Frau immer mitgenommen, seitdem, also ich nicht gezwungen, sondern mitgenommen. Sie wollte mit und seitdem ist sie begeistert. Ich habe dich schon mal mitgenommen, warst begeistert und jetzt hast du deine Frau mitgenommen.
Ja, du kannst ruhig erzählen, was meine Frau zu dir vor dem Konzert gesagt hat und was sie danach gesagt hat, weil mir glaubt es ja wieder keiner.
Sie hat vor dem Konzert zu mir gesagt, ich mag den ja eigentlich überhaupt nicht und Katzenklo finde ich ja ganz schlimm. Und nach dem Konzert hat sie gesagt, danke für die Inspiration, ich würde auf jeden Fall wieder hingehen.
Richtig, ganz genau so war es und war wirklich toll. Er hat übrigens mal wieder Katzenklo live gespielt, das habe ich von ihm so noch nie erlebt. Ist zwar in so einer Massaker-Geschichte geendet mit einer blutenden Katze über den Teppich und wo die überall war. Also es war dann aber, es ist einfach mal wieder großartig. Ist sowas dabei für dich, was hängen bleibt, bevor ich mein Highlight aus der Pause gleich erzähle?
Oh, was bleibt hängen? Naja, ich fand, er war in guter Form auf jeden Fall. Das ist ja tatsächlich dann manchmal immer so formabhängig. Ich habe ja schon sehr viele Konzerte gesehen und er war gut drauf. Das Publikum war gut drauf. Also es war einfach ein richtig super unterhaltsamer Abend. Das muss man einfach sagen. Was natürlich hängen bleibt, er spielt halt gleichzeitig Schlagzeug und Klavier. Also solche Sachen, ne? Das ist halt eigentlich unglaublich, was er da einfach sich drauf schafft. Und das ist dann schon immer wieder beeindruckend zu sehen. Aber natürlich, ja, ein paar schöne Gags-Logo. Also war sehr lustig.
Ja, die VHS-Kurse sind mir hängen geblieben. Zum Beispiel Backen ohne Mehl oder was war der andere? Ich glaube,
das war Stricken ohne Nadeln und
Stricken ohne Nadeln und das F-Wort ohne Frauen.
Ja, genau. Waren nur Männer schön. In dem Kurs.
Waren nur Männer in dem Kurs, ja, auch gut. Mein Highlight, trotzdem in der Halbzeitpause, wollte ich schon sagen, in der Pause, die gab es da. Waren wir ja draußen im Foyer in der Heinrich-Lades-Halle und da gibt's ja auch das Video bei uns auf der Homepage, also auf unserer Instagram-Fanseite zu sehen, Apfel und Hanft _Fanpage. Haben wir uns fotografiert mit dem Bild und haben eine kleine Tanzeinlage gemacht. Da war der Merch-Verkauf, also Merchandising-Stand, wo sie eben T-Shirts, CDs und Mützen und alle möglichen Schnicki-Schnacki verkauft haben. Und da habe ich eben einen Herrn gesehen, wie er praktisch was gekauft hat. Ich glaube, es war ein T-Shirt und ein Cappy. Und dann hat dieser Herr mit Karte bezahlen wollen. Und die haben ein Kartenlesegerät dabei gehabt und ich habe das ganz genau beobachtet. Und der Mann hat mit seiner Karte dann am Kartenlesegerät bezahlt und dann muss er seine Geheimzahl eingeben. Und dann hat er dort gestanden, die Augen sind ein bisschen größer geworden. Und dann hat er ganz verschämt und so gedacht, jetzt beobachtet keiner, sein Geldbeutel genommen, hat die Innenseite aufgeklappt und hat dann da seinen PIN abgeschrieben. Und da habe ich mir gedacht, oh nee, echt jetzt, also das sollen wir eigentlich wirklich nicht machen, aber ich habe es mit eigenen Augen gesehen, der hat seinen PIN aus dem Geldbeutel also auf der Innenseite geklebt gehabt und hat ihn da dann eingegeben und ja, der ist glücklich nach Hause gegangen mit seinen Merch-Artikeln von Helge Schneider, waren übrigens großartige T-Shirts, die er da verkauft hat, du bist schön und da war so eine hässliche handgemalte Katze auf dem T-Shirt, also wunderbar, Aber ja, also sollte man bitte nicht tun, seine PIN von der EC-Karte oder von der Visa-Karte im Geldbeutel auf die Innenseite, was ausklappbar ist, irgendwie draufschreiben. Ja, macht keinen Sinn.
Da kann man sie gleich einfach irgendwo liegen lassen mit der Nummer draufgeschrieben.
Das ist mit Edding hinten drauf auf der Karte, habe ich auch noch nichts gesehen.
Ich mach ja,
vielleicht gibt es ja sowas auch.
Ich mache ja manchmal als Gag, wenn ich Geld abhebe und da ist, steht dann noch jemand neben mir am anderen Automaten, sage ich ganz laut einfach eine vierstellige Ziffer, so 7812.
Das ist gut, der gefällt mir. Muss ich auch mal ausprobieren, ja. Das gefällt mir gut. Sehr
aber
schön.
Aber ja, da sollte man doch ein wenig sensibler damit umgehen. Aber
bevor wir weitermachen mit unserem Rückblick, will ich noch was sagen zu Bodenmais. Ich bin hier im Hofbräuhaus, eines der ältesten Häuser, gibt es seit 1890, ist mitten im Dorf, direkt an der Kirche und echt ein schönes Wellness-Hotel. Ich mache übrigens mit der Chefin auch noch ein Interview, das hören wir uns dann nächste Woche mal im Podcast an, was denn das Schöne am Bayerischen Wald und Bodenmais so ist und warum Wellness ab und zu auch mal gut tut.
Mhm. Kannst du dir mal fragen, warum Bodenmais heißt?
Mache ich für dich, extra für dich.
Das ist schön, da freue ich mich.
Die Aufklärung gibt es dann nächste Woche im Podcast.
Ja. Und
ach, und dann habe ich noch eins, weil das habe ich mir extra rausgesucht heute Morgen noch. Ich wollte es nämlich eigentlich wieder nicht glauben, pass auf. Eine ganz wichtige Geschichte, die ich heute früh gelesen habe. Wir haben ja letzte Woche schon gesprochen über Taylor Swift. Kannst du dich noch daran erinnern, ne? Mit diesem
Düdüm. Nee, sagt mir gar nichts.
Ja, also, jetzt könnte man sich ja denken, die aktuellen Singlecharts der USA, die Plätze 1 bis 12 gehen alle auf das Konto von Taylor Swift. Am 3. Oktober ist ihr neues Album The Life of a Showgirl rausgekommen und alle 12 Songs dieses Albums landen auf den ersten 12 Rängen der Singlecharts.
Ja, gut, irre, oder? Gut, da werden ja die Streaming-Abrufe mit reingerechnet. In Deutschland glaube ich ja mittlerweile auch und ich habe jetzt das mal aufgemacht. Es sind tatsächlich Platz 1 bis 10 in den aktuellen deutschen Charts 8 Lieder von Taylor Swift.
Naja, da habe ich noch ein bisschen Hoffnung für die Deutschen, weil in Amerika, wenn die ersten 12 alle Taylor Swift Lieder sind, puh. Naja.
Aber das ist wirklich komisch. Also wahrscheinlich sind die Streaming-Abrufe da komplett mit drin, weil es gibt dann auch eine Band, K-Pop Demon, oder das ist ein Album oder was weiß ich, und von diesem Album sehe ich jetzt auch schon 6 Lieder in den Top 25. Also das ist alles ein bisschen, nuja.
Es ist nicht mehr so wie früher, wo wir noch die Charts mit der Kassette aufgenommen haben und dann, wenn wir uns drüber aufgeregt haben, wenn irgendjemand reingelabert hat ins Lied, oh du Depp, das Lied war noch nicht aus, warum auch 6 hat schon was?
Dass sich da bei uns noch keiner beschwert hat, wir reden ja auch immer in die Lieder rein manchmal.
Das stimmt, aber es sind da halt nun mal keine Schlager der Woche mehr.
Ach so,
hab gedacht. Aber das war für früher eine Kultveranstaltung, habe ich echt jede Woche gehört, glaube ich.
Ja klar,
eine Zeit lang.
Ich auch, habe das auch ganz oft gehört und aufgenommen natürlich. Was wir in dieser Woche aufgenommen haben, um das nochmal aufzugreifen, was in dieser Woche so war. Für mich tatsächlich ein bisschen kurios, oberfränkisches Wort des Jahres wurde Rovern. Da frage ich mich als Oberfranke, keine Ahnung, was das sein soll. Aber ich weiß es natürlich, es ist die Schubkarre und das ist halt ein Wort, das wird total unterschiedlich ausgesprochen in ganz Oberfranken. Also Robbern sage ich nicht, ich sage nicht Rovern, bei uns hast du halt Rowellen, bei dir hast du glaube ich Robbern, ne?
Bei uns sagt man, wenn dann dazu Robbern, so kenne ich es, ja. Und wenn wir schon beim oberfränkischen Wort des Jahres sind, ne, da muss ich ja gleich einmal, jetzt verrate ich euch ein Geheimnis, all unseren Podcast-Hörern. Wir beide, also Thorsten und ich, haben während unserer Camper-Tour ein oberfränkisches Wort des Jahres eingereicht.
Ja.
Und haben das Formular ausgefüllt und haben das abgeschickt. Und jetzt kommt's, wir wissen nicht mehr, was es für ein Wort war.
Ja, aber ich kann zumindest mit Sicherheit sagen, es war nicht Robbern oder Rovern.
Nein, auf keinen Fall. Das war es nicht, aber irgendein anderes. Und ich fand noch, das war damals so richtig schön, aber ich komme nicht mehr drauf.
Naja,
ich habe es echt vergessen.
Vielleicht ja dann nächstes Jahr. Aber was wir auch groß gefeiert haben in dieser Woche, die Diddlmaus ist zurück. Freust du dich immer noch?
Es geht mir eigentlich am Arsch vorbei.
Ja, ich fand die früher auch nicht, also hat mich das auch nicht so interessiert. Aber tatsächlich, 10 Jahre gab es das irgendwie nicht mehr. Und jetzt gibt es neue Produkte in Frankreich und Belgien und gehen weg wie warme Semmeln. Und ab nächstem Jahr soll es das auch in Deutschland geben. Ja, das große Diddl-Comeback. Also für alle, die Mäuse ausgeben, ja. Für Mäuse.
Ja, das ist, Mäuse, da fällt mir nur ein, ich habe die Woche doch irgendein Bild gesehen und habe es auch als kleinen Videoschnipsel gesehen beim Fußballspiel, glaube ich, Belgien, Quali-Spiel, Länderspiel Belgien gegen irgendwen, ist eine Ratte übers Feld gelaufen und hat dann der Thibaut Courtois, der Torwart von Belgien, eingefangen, die Ratte auf dem Spielfeld.
Mhm.
Siehst. Hast du das denn mitgekriegt?
Nö.
Echt? Nee. Musst du mal googeln. Der hat fängt nicht nur Bälle, sondern auch Ratten.
Naja.
Und hat dann die Ratte genommen, Kopf umgedreht und dann weiter gespielt.
Also der Rattenfänger sozusagen.
Nein, er hat die Ratte natürlich lebend entsorgt.
Hat die lebend entsorgt? Soll das heißen?
Ah, also lebend, naja, aus dem Stadion gebracht.
Ach, ist er rausgelaufen?
Die Ratte dann, ja.
Oh Mann, ey.
Ja, nicht, dass das jetzt so brutal rüberkommt. Also nee. Von daher, das will ich jetzt
aber auch nicht. Aber brutal ist dann trotzdem das Thema, was wir auch hatten die Woche und was auch ganz wichtig ist. Es geht um die Stolpersteine. Kennt man ja, das sind in den Boden eingelassene, diese Messingsteine gibt es in vielen Städten und die erinnern ja an die Opfer der NS-Vernichtungspolitik und da gibt es ja über 100 Stück in Coburg und das Ganze kann man jetzt online sich ja zu Gemüte führen oder wie auch immer. Es gibt ein Online-Portal.
Ja, die ganzen Geschichten dahinter. Also hinter jedem Stein steckt ja eine meist tragische Geschichte von einer Person oder auch einer ganzen Familie. Und all diese Geschichten, die dahinter sind, die wurden jetzt eben erlebbar gemacht und nachvollziehbar gemacht. Auf den Messingsteinen steht aber nur der Name, das Geburtsdatum und eben wo sie gewohnt haben und was passiert ist. Aber ein bisschen mehr zu der ganzen Geschichte gibt es eben nachzulesen jetzt auf der Online-Plattform der Stadt Coburg und das finde ich großartig. Ja,
coburg.de/Stolpersteine. Da kann man das alles dann nachlesen. Und Coburg Stadtheimerpfleger Christian Boseggert hat sich darum gekümmert und er hat uns aber auch eine Geschichte, eines der Schicksale erzählt. Und das hören wir uns jetzt mal an, nämlich die Geschichte von Alfred Wertheimer.
Alfred Wertheimer ist hier 1929 in Coburg geboren, war Sohn eines jüdischen Metzgermeisters, der da 1933 von den Nazis verschleppt und misshandelt wurde. Und dann 1936 dann mit seiner Familie eben Coburg verlassen hat und in die USA geflohen ist. Dieser Metzgermeister Julius Wertheimer hatte zwei Söhne. Einer war Alfred Wertheimer, der ging dann auch zur US Army und hat sich dann zu einem Fotografen ausbilden lassen. In den 50er Jahren hat er den Auftrag bekommen, einen Nachwuchskünstler mal fotografisch darzustellen. Und dieser Nachwuchskünstler war Elvis Presley. Wertheimer war sehr von Elvis beeindruckt, sind 2000 Fotografien entstanden und haben quasi so seinen Ruhm begründet. Er hat dann in den Amerika sehr viele Fotodokumentationen gemacht, beispielsweise auch von Richard Nixon, dem ehemaligen US-Präsidenten. Und er war dann also international renommiert mit zahlreichen Ausstellungen. Er hat auch noch mal kurz vor seinem Tod Coburg besucht, ist dann aber auch 2014 gestorben.
Also schaut da rein. Es gibt auch ein langes Interview mit Christian Boseggert auf unserer Homepage in der Audiothek auf radio1.com. Ja, und jetzt...
Ist ein guter Mann, der Christian. Wollte ich nur an der Stelle sagen, ist wirklich ein guter Mann und der tut Coburg echt richtig, richtig gut.
Ja, und jetzt kommen wir zum Thema, wo ich gedacht habe, kann ich eigentlich nichts damit anfangen, denn es...
Ah, warte mal, eins noch, ich hab's vergessen, wollte ich gerade noch sagen, weil habe ich jetzt vor Christian Boseggert vielleicht nicht gelobt habe. Ich habe mich übrigens auch angemeldet auf der Liste. Es gibt nämlich demnächst noch ganz viele Stolpersteine, weil allein in der Prügelstube in Coburg, die ja am Marktplatz im Innenhof war, da gibt's über 200 Steine, die da demnächst noch verlegt werden, weil es eben viele Schicksale dahinter gibt. Und ich habe mich als Pate für einen Stolperstein eben registrieren lassen und auch beworben. Kostet dann so roundabout 120 Euro. Und dann bin ich dann eben der Pate für so einen Stein. Ich finde, um Geschichte nicht vergessen zu machen und Geschichte lebendig zu erhalten, ist es wichtig. Und das wollte ich nur noch mal sagen. Also ich habe mich da für eine Patenschaft angemeldet.
Ja, das ist schön. Da sind wir gespannt. Also da... werden wir ja dann bestimmt auch vor Ort sein, wenn dann dein Stein hier dann mit veröffentlicht wird oder dein Stein, den du da gesponsert hast.
Solange ich den selber nicht einbauen muss, ist alles gut.
Richtig, ne? Weil sonst wäre ein Loch in der Straße oder keine Ahnung. Oder auf dem Gehweg. Ja, schönes Diskussionsthema, was wir die Woche hatten, ist natürlich, wann sollte der Arbeitgeber eine Krankmeldung bekommen von seinem Arbeitnehmer, wenn der krank ist? Es ist ja so, der Standard irgendwie 3 Tage, also am 3. Tag sollte die Krankmeldung beim Arbeitgeber sein. Jetzt hat der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung vorgeschlagen, ja am 4. Tag, um die Arztpraxen und das Gesundheitssystem zu entlasten. Und ich habe mir nur gedacht,
heißt er.
Okay, wir müssen gleich am 1. Tag eine Krankmeldung abgeben, wie wahrscheinlich viele andere auch, ich weiß es nicht so genau. Und wenn ich krank bin, ja, dann kann man halt auch zum Arzt und hat man Krankmeldung und dann ist man, dann passt ja alles. Also ja.
Vielleicht eins dazu, Thorsten, ganz kurz aus meiner Sicht. Es ist ja oftmals so, oder zumindest geht es mir so, bestimmt vielen anderen auch, dass man sich mal einen Tag so richtig scheiße fühlt, also echt schlecht. Da geht es einem wirklich nicht gut. Kopfschmerzen, es tut einem alles weh und man will einfach nur im Bett liegen bleiben. Dann ist es tatsächlich, bin ich ehrlich, manchmal für mich einfach zu nervig, zum Arzt zu rennen wegen dann im Tag und mir dann eine Krankmeldung zu holen. Also dann war ich war schon öfter jetzt dann einfach dann daheim und mache halt dann, ja, ziehe es halt von den Überstunden ab oder sonst irgendwas. Also mir geht schon einmal doch schon gegen den Strich in so einem Zustand dann eben zum Arzt zu rennen. Mittlerweile geht es ja auch oftmals telefonisch, aber ging ja früher nicht so. Deswegen ist mir das schon manchmal passiert, dass ich daheim geblieben bin, dann Tagüberstunden gemacht habe und am nächsten Tag war ich dann wieder mehr schlecht als recht auf der Arbeit.
Super. Ich finde es auch immer fragwürdig. Also wenn ich jetzt wirklich so Magen-Darm habe, ne, also so richtig, man kommt nicht vom Klo runter und dann heißt, ja, du musst jetzt aber dich ins Wartezimmer setzen für eine Stunde, um dann quasi 2 Minuten der Arzt dann sagt, ja, hier die Krankmeldung. Er findet das auch schon irgendwie fragwürdig. Ne? Das ist halt auch von Arzt zu Arzt immer unterschiedlich. Und von dem her, ja, aber dennoch, das jetzt, ja, am zweiten Tag sage ich, das ist dann für mich vielleicht okay, aber 4 Tage. Ja, es gibt natürlich Leute, die nutzen das halt dann aus, die bleiben halt dann krank daheim, sagen, sind krank, wollen eine Krankmeldung, brauchen sie erst am 4. Tag. Aber wir haben uns mal umgehört, was hier die Leute bei uns im Radio Einzelland dazu sagen.
Es wurde nämlich der Vorschlag gebracht, dass man, wenn man sich für die Arbeit krank meldet, nur noch ab dem 4. Tag ein ärztliches Attest braucht. Und dann wollten wir Sie mal fragen, was Sie davon halten.
Nee, finde ich nicht gut, weil ich denke, dass es manche ausnutzen werden.
Wäre eine Ersparnis für die Praxen und wäre für die, die krank feiern wollen, sehr bequem.
Also ich finde es nicht verkehrt, denn wenn man jetzt einen Brechdurchfall oder fiebert, muss zum Arzt, steckt man die anderen beim Arzt natürlich auch an und man möchte auch nicht fortgehen, aber man fühlt sich einfach so richtig schlecht und da finde ich es nicht verkehrt.
Also ehrlich gesagt, wegen einem Tag Unterschied sehe ich jetzt den großen Unterschied nicht wirklich. Müsste mich noch näher damit beschäftigen.
Ich halte es für schwierig, weil dadurch gefördert wird, dass man zum Beispiel sich viel zu spät krank meldet.
Auch ich fand die Regelung mit den 3 Tagen eigentlich wunderbar. Ehrlich gesagt, passt ja, ne? Für 1-2 ist ja nicht nötig, ne? Aber ab 3 fände ich schon besser. 4 fände ich ein bisschen viel.
Ich finde die bisherige Regelung besser.
Warum?
Wir waren selber mal Arbeitgeber. Das ist schon, finde ich, jedenfalls besser, wenn der Arbeitgeber das frühzeitig erfährt.
Finde ich persönlich nicht gut. Also ich wäre für eine strengere Lösung.
Das ist sehr schwer zu entscheiden. Das hat also für beide Seiten Vor- und Nachteile.
Zum Beispiel?
Die Arztpraxen sind nicht so überfüllt vielleicht, aber wie genau dann der Krankenstand wirklich ermittelt wird und wie groß die Krankheit ist, das ist dann auch sehr im Ermessen des Kranken oder Nicht-Kranken.
Das Hauptargument war da, dass man halt weniger Bürokratie hat und mehr Eigenverantwortung auf Seiten der Arbeitnehmer. Glauben Sie, das wäre da gegeben?
Das denke und hoffe ich schon und das finde ich deswegen auch gut, gerade was so psychische Probleme angeht, vielleicht würde das Ganze ein bisschen mehr Awareness schaffen, aber es kann natürlich trotzdem dadurch noch größer ausgenutzt werden, leider.
Unter uns gesagt, ich bin davon nicht überzeugt, die Eigenverantwortung lässt da immer mehr nach. Die ganze Einstellung zur Arbeit hat sich dort total zum Negativen entwickelt.
Das denke ich schon, dass man sich dann halt selbst um sein Zeug kümmern muss.
Also ich sehe halt oft im Kollegenkreis, dass es dann manchmal zu Spannungen kommt.
Tja, interessante Meinungen und ein eindeutiges Meinungsbild. Also hätte ich so in der Deutlichkeit auch echt gar nicht erwartet, aber ja, Arbeit ist Arbeit, Schnaps ist Schnaps, ne?
Genau. Und deswegen würde ich jetzt sagen, wir wollen ja Geld verdienen mit unserer Arbeit.
Werbung! Ach Mensch, ich bin so froh, dass ich eine Brille habe, weil sonst würde ich all die wunderschönen Herbstfarben hier im Bayerischen Wald im Moment gerade in Bodenmais, die würde ich alles gar nicht so sehen. Und so erkenne ich das wunderbar. Ich sehe die Vögel über die Baumwipfel hinwegziehen. Würde ich ohne Brille nicht sehen. Deswegen bin ich froh, dass ich eine Brille habe von Optik Lindlein in Kronach. Und bei Optik Lindlein gibt es jetzt auch die Meta-Brille. Also theoretisch könnt ihr Apfel und Hanf und unseren Podcast am Telefon ist noch Milch jetzt mit eurer neuen Meta-Brille hören. Probiert's doch einfach mal aus. Gibt's bei Optik Lindlein in Kronach. Werbung Ende!
So, und wir sagen nochmal Glückwunsch an Jess Ittner aus Niederfüllbach. Das ist völlig irre, hat früher Fußball gespielt und jetzt macht sie Triathlon. Also das heißt 4 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer radeln, über 40 Kilometer laufen. Und sie war beim Ironman auf Hawaii dabei und ist wirklich Platz 4 in ihrer Altersgruppe der 30- bis 34-Jährigen geworden. Also ich glaube, wenn ich mitmache, würde ich aus meiner Altersgruppe 45 bis 48 auf die Altersgruppe 80 bis 85 runterfallen oder so. Also das ist schon wirklich Wahnsinn.
Ich könnte übrigens einen Ironman auch nicht mitmachen, weil ich wäre ertrunken.
Ja, das ist sehr wahrscheinlich, ja. Ist traurig, aber es ist einfach wahr. Aber da nochmal Glückwunsch an Jess Ittner. Mit ihr hatten wir auch mal im Sommer eine ausführliche Sendung, Menschensendung, kann man sich auch noch anhören auf unserer Homepage. Ach, und ja, dann gab es noch ein richtig schönes Thema, gab es auch viele Meinungen dazu, die tollen Assistenzsysteme im Auto. Also ich habe mir das heute früh nochmal genau gemerkt, wie ich das mache. Ich starte mein Auto, dann gehe ich gleich in dieses Menü rein, wo die Assistenzsysteme sind. Ich schalte aus Start-Stopp-Automatik, weil die leider bei meinem Auto etwas träge ist, muss ich sagen. Und den Spurassistenten, weil wenn du da irgendwie auf einer Straße bist, ohne irgendwelche Markierungen oder irgendwo eine Baustelle, wo andere Markierungen sind, dann zieht einen das Auto immer so nach links und rechts und das nervt mich so sehr. Also das schalte ich immer sofort aus. Und ich schalte auch aus mein automatisches Licht. Ich schalte immer wirklich aufs richtige Abblendlicht. Das mache ich immer, egal ob Sommer ist oder Winter, völlig wurscht. Das sind so die drei Funktionen, die ich wenn ich ins Auto einsteige, als allererstes benutze.
So, und jetzt wollt ihr natürlich wissen, oder wenn ihr wissen wollt, warum wir beide uns so gut verstehen. Also wenn ich mal mit dem Auto fahre, dann ist es ganz genau so. Ich fahre ja meistens, egal bei welchem Wetter, mit dem Fahrrad. Und da habe ich zum Glück keine Assistenzsysteme. Ich mache halt immer mein Licht am Helm an, ich mache mein Licht am Rad an und ziehe mir meine Leuchteklamotten an, damit ich da gut gesehen werde. Aber da gibt es zum Glück keine Assistenzsysteme. Wobei, ich habe ja in meinem neuen Helm auch einen Blinker mit integriert. Mhm. Wenn ich da an meinem Lenker drauf drücke, der macht dann auch piep, piep. Piep, 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 also so ganz leicht, damit man da auch akustisch hört.
Benutzt du den Blinker?
Ja, tatsächlich. Okay. Also wenn ich morgens auf die Arbeit fahre, mache ich das. Und das kommt auch wirklich, also man wird deutlicher gesehen, das macht schon Sinn. Und wenn ich auch tagsüber und jetzt so bei Nebel und diesem Wetter unterwegs bin, mache ich auch meinen Helm immer leuchtend an, weil der ist echt schön. Schöner Helm, wunderschöner Helm, ein traumhaft schöner Helm. Und der ist wirklich, ich finde ihn toll und deswegen nutze ich das dann auch. Wenn man schon sowas hat, dann ist es gut, weil ich finde nichts Schlimmeres, und das meine ich auch so, obwohl ich ein Radfahrer bin, als Radfahrer, die in dunkler schwarzer Kleidung umherfahren und möglichst auch noch ohne Licht oder nur so eine Funzel, die, wo man denkt, das ist eine brennende Kerze am Fahrrad haben. Also das ist ein wenig zu wenig. Und von daher, ich sage immer, man muss immer leuchten wie so ein Christbaum.
Ja, ich wollte es gerade sagen, das ist dann wirklich so wie ein Christbaum. Du solltest dich vielleicht mal informieren, ob dieser Blinker in Deutschland legal ist. Aber naja, gucken wir mal. Ne?
Egal oder legal?
Legal.
Ich glaube, das ist nicht offiziell anerkannt, aber da geht es ums Gesehen und Gesehen werden. Also schadet euch auf jeden Fall nicht. Ich mache damit ja nichts kaputt. Das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie ein Stroboskop ist oder sonst irgendwas, sondern der blinkt halt einfach leicht vor sich hin.
Ja, ist ja schön. Eine Meinung.
Aber ich habe aber kein Bandblinklicht, wollte ich auch noch sagen. Okay. Es geht nur links oder rechts.
Und auch kein Airbag. Obwohl es sowas gibt.
Ich auch nicht. Ja, gibt es als Dings, ja, tatsächlich, aber habe ich auch nicht. Nee.
Eine schöne Meinung, die habe ich mir jetzt nochmal rausgesucht zu diesem Thema, hat uns unser Hörer Tim geschrieben. Mir ist letzten Monat jemand beim Ausparken in mein geparktes Auto gefahren. Begründung war, er ist rückwärts gefahren und es hat aber nicht gepiepst. Ja, und er schreibt noch, die angeblichen Assistenten vom Auto sind völliger Quatsch, führen eher dazu, dass die meisten Fahrer ihr Hirn abschalten. Ja, und das ist tatsächlich so. Man verlässt sich da viel zu sehr auf die Technik.
Ja, hat aber schon sein Gutes. Also wir wollen jetzt nicht per se irgendwie in die Tonne treten, sondern diese Assistenzsysteme, die sind ja auf dem Weg zum autonomen Fahren irgendwann auch mal ganz wichtig. Und das wird irgendwann kommen, da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass man im Auto sitzt und man macht eigentlich fast gar nichts mehr. Aber man sollte natürlich wirklich sein Hirn noch einschalten und ab und zu mal vernünftig auch mal irgendwo noch hingucken, bevor man losfährt und nicht nur auf alle Assistenzsysteme vertrauen.
Und man soll vielleicht auch immer mal was Leckeres essen. Deswegen kommen wir jetzt nämlich zur Werbung. Auf der Lauterer Höhe, da gibt es Ihnen den Frische Center Wagner. Wir sind gerne hier zu Gast, denn es gibt immer etwas Leckeres zu essen, was wir für euch, liebe Podcast-Hörer, ja testen. Bei uns jetzt die Sandra Krause. Sandra, heute gibt's Frischkäse, wie ich sehe. Was genau?
Ja, hallo. Also bei uns gibt's heute hausgemachten Frischkäse. Und zwar wird er täglich bei uns frisch gemacht. Zum einen haben wir jetzt für die Herbstzeit Lauchkarotte, dann den Klassiker Thunfisch mit roter Zwiebel und zu allerletzt haben wir was ganz Frisches, den Lemon Curd.
Das ist genau was?
Lemon Curd, das ist eine Zitronencreme oder Zitronenpudding und der wird halt mit Frischkäse schön verfeinert.
Und alle drei haben ja unten drunter was anderes, ne? Also mit dem Lauch.
Genau, da ist ein Pumpernickel. Dann bei den Thunfischruderzwiebeln ist ein ganz klassisches Baguette. Und bei den Lemon Curd haben wir kleine Pfannkuchen.
Sind das nicht, wieder komisch, wahrscheinlich, wieder oute ich mich gerade, Puffetjes? Nee, heißen die so?
Ja, genau.
Tatsächlich?
Ja.
Mit was fangen wir jetzt am besten an? Mit dem Lauch und Pumpernickel, oder?
Genau. Wir fangen an mit Lauchkarotte.
Wunderbar, mit diesem Pumpernickel dann drunter. Schön deftig und kräftig dann auch noch. Auch optimal passend für den Herbst natürlich. Sehr schöne Variante.
Man schmeckt auch bei der Konsistenz, dass die Karotten noch ganz frisch sind. Also da hat man richtig auch einen Biss bei den Karotten und auch beim Lauch. Also wirklich sehr, sehr frisch, aber lecker.
Wir legen halt auch Wert auf frische Sachen, gell? Also es kommen keine getrockneten oder tiefgekühlten Sachen rein. Das sind alles frische Sachen und die werden von Hand auch geschnitten.
Schmeckt man auf jeden Fall heraus. Kommen wir vom einen zum anderen.
Genau, das ist unser Klassiker, der Thunfischrote Zwiebel. Auch unser Renner an der Theke, der wird immer gern gekauft.
Thunfisch ist übrigens ein Fisch, ist ein super leckerer Fisch. Kann man verschiedene Art und Weisen essen. Und wir essen jetzt als Frischkäsecreme.
Mit roter Zwiebel.
Wunderbar.
Ja, wer da Angst hat, dass das vielleicht zu fischig oder so schmeckt, wer das noch nie probiert hat, das ist überhaupt da gar nicht der Fall. Also es hat eine lockere Cremigkeit sowieso durch den Käse und in Ansätzen natürlich die Zwiebel sticht dann hervor und ein bisschen der Thunfisch, aber wunderbare Kombination auch mal wieder. Und schön mit dem Baguettebrot auch.
Also wenn man eine schöne Thunfischrebe probieren will, schaut mal vorbei hier bei Edeka Wagner. Die müsst ihr echt mal probieren, weil es ist super lecker.
Also wir haben ein großes, breites Sortiment, was auch immer jede Woche gewechselt wird, weil es eben auch so viele Sorten sind. Und die werden tatsächlich immer frisch gemacht und mit viel Handarbeit und Liebe.
So, und jetzt bin ich ja wirklich gespannt. Lemon Curd, wenn ich mir das richtig gemerkt habe?
Lemon Curd, genau.
Lemon Curd, okay.
Also so kleine Pfannkuchen mit Lemon Curd, einmal ohne und einmal mit Schokoladenkaviar. Das ist jetzt die Neuheit an unserer Theke.
Was bitte ist Schokoladenkaviar?
Schokoladenkaviar ist einfach Schokolade in Kaviarform.
Für mich könnte fast alles in Schokoladenform auch nochmal geben, ne?
Und darunter Profiteers, also diese kleinen Pfannkuchen. Machen wir jetzt den zuerst mit oder ohne Schokoladenkaviar als Tipp?
Ohne.
Also es soll ja Menschen geben, die keinen Frischkäse mögen. Den könnte man das auch einfach so verkaufen, als ist halt ein Dessert mit irgendeiner Creme obendrauf und du würdest das gar nicht merken und schmecken. Das ist wirklich so, in so einer Variante habe ich das auch echt noch nie gegessen. Aber es ist auch mit diesem Pfannkuchen unten drunter, die Idee ist großartig.
Zitronig, ich möchte gar nicht glauben, dass da Frischkäse mit drin ist.
Viele machen das auch als also einen Tortenboden und dann die Creme drauf und Früchte. Oder die denken auch manchmal, das ist so ein Dessert halt, so ein Fruchtquark, Zitronenquark. Die eine Kundin meinte, das ist Zitronenjoghurt. Die essen das auch so pur. Und ich finde es auch richtig frisch. Und man kann das so auf Waffel, auf Pfannkuchen, man kann das überall verwenden. Auf frischen Brioche.
Und du hast jetzt schon mit dem Schokoladenkaviar gegessen?
Leicht crunchy. Also wenn du da reinbeißt, ist so ein bisschen keksig fast schon bei dem Schokoladenkaviar. Und das in der Kombi schmeckt natürlich nochmal hervorragend. Und ich muss mir nochmal umgucken. Ich habe schon ein paar Teller gesehen, da muss ich mir noch... muss man noch irgendwo was weglauben.
Der Apfel, um das festzuhalten, der greift jetzt nochmal zu, eben bei dieser Lemon Curd Variante. Ja, es sei dir auch gegönnt. Wir sind so begeistert von dieser Vielfalt, von dieser Ideenvielfalt und natürlich auch von der Qualität. Also, liebe Podcast-Hörer, kommt vorbei beim Frisches in der Wagner auf der Lauterer Höhe in Coburg. All das könnt ihr da genauso genießen wie wir oder auch zwei, dreimal wie der Herr Apfel halt jetzt. Werbung Ende.
Naja, dann haben wir die Woche noch über was gesprochen. Ich erinnere mich dran, lieber Thorsten, ein Thema. Ich selber bin ja schon Opfer geworden in diesem Jahr. Und zwar geht ja um Einbruch. Also sprich, meine beiden Räder wurden ja aus meiner Gartenhütte geklaut, die aufgebrochen wurde. Und meine beiden Räder sind es ja gar nicht, sondern mein Rad und das Rad meiner Frau. Meins ist ja glücklicherweise ich habe ja die Geschichte hier schon im Podcast erzählt, wieder aufgetaucht, weil es eben einen internen Tracking gab und dann hat es wieder angeschlagen. Ich habe den Alarm aktiviert und deswegen haben die Leute wahrscheinlich da die Finger dann davon gelassen. Das Rad meiner Frau ist nach wie vor weg. Aber Einbruch ist ja auch immer so ein Thema in der dunklen Jahreszeit und die geht ja jetzt wieder los. Nächste Woche ist ja Uhrzeitumstellung, das heißt, es wird wieder abends dunkler. Aber da können wir auch gleich mal mit dem Irrglauben aufräumen. Es ist nicht so, dass wenn es dunkel ist, am meisten eingebrochen wird. Nein.
Sondern?
Die meisten Einbrüche passieren tagsüber.
Ah, oh, siehst. Das hatte ich jetzt noch. Na gut, das sind die Leute halt nur daheim, ne?
Ja, genau.
Nachts ist also halt das ist immer so, eine, so die Gefahr.
So ein kleiner Irrglaube, den man hatte. Hatte ich auch, aber tatsächlich ist es wirklich so und wir haben ja da ganz viele Tipps gehört. Vielleicht hören wir uns einfach mal ein paar an. Du weißt, wie der Experte heißt.
Ja, ja, wir haben mit Christian Wollinger gesprochen von der Kripo in Coburg. Es gibt nämlich eine Beratungsstelle, die kann man sich tatsächlich ins eigene Zuhause holen. Und er verrät jetzt mal ein bisschen was dazu, wie das Ganze funktioniert.
Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle, die gibt es schon seit 1984 hier in Coburg. Und die Aufgabe ist es, in den Landkreisen Coburg, Kronach und Lichtenfels die Bürgerinnen und Bürger zum Thema Einbruchschutz aufzuklären und natürlich auch vor Ort zu beraten, um praktisch sein Haus und seine Wohnung sicherer zu machen. Also ich kann es nur jedem nahelegen, sich mal eine Beratung einzuholen. Das geht von Neubauten bis Bestandsbauten, von Wohnungen bis Arztpraxen, Firmen. Also diese ganzen Bereiche können beraten werden. Und danach erstelle ich eine Sicherheitsanalyse, in der man sich danach Firmen aussuchen kann, die auch die Arbeiten durchführen würden.
Also Christian Wollinger, der Einbruchschutzbeauftragte der Kripo Kobo, könnt ihr euch gerne mal hinwenden zu dem Thema. Und wir wollten dann mal von euch so wissen, wie schützt ihr euch denn gegen Einbruch zu Hause? Und da haben wir ganz interessante Antworten bekommen.
Wie schützen Sie sich zu Hause vor Einbrüchen?
Wir haben zum Beispiel eine Kamera. Gut, Fenster immer gut verriegeln, Tür abschließen, wenn man aus dem Haus rausgeht.
Vor Einbrüchen gar nicht.
Also wir sind hier gläubige Christen und für uns ist es klar, wir beten und wir wissen, die biblischen Zusagen, dass uns der Herr die Engel ums Haus stellt.
Schlüssel im Haus und die Türen alle zu und Fenster zu, wenn wir da verreisen, das freilich, aber ansonsten gab es keine Schließanlage oder so?
Ja, wir haben eigentlich Dreifachverglasung und sichere Türen.
Bei uns ist allerdings auch immer jemand zu Hause. Von daher brauchst du dir auch keine Sorgen machen.
Überhaupt keine. In dem Alter nicht mehr.
Oh, wir wohnen im dritten Stock und denke, dass die Einbrecher nicht bis da hochkommen. Wir haben aber auch so eine Sicherheitstür mit drei Schlössern.
Also mein Haus steht immer offen für alle Menschen, die ja einen Unterschlupf suchen. Und meine Einstellung ist eher, wenn er jetzt da was findet, was er brauchen kann, dann soll er es brauchen.
Oh, das ist bei mir ganz gut. Ich habe den Schlüssel nämlich immer draußen zu stecken. Gut, wir wohnen aber auch ganz oben mit vertrauensvollen Mietern.
Was würden Sie sagen, das ist generell ein präsentes Thema in Ihrem Leben?
Im Moment muss ich zugeben, weniger. Aber ich glaube, die Zahlen gehen richtig hoch.
Also im Prinzip ist mir das schon wichtig, wenn ich jetzt nicht solche tollen Mieter hätte.
Nein, kein Thema, weil wir uns da eigentlich sehr sicher fühlen.
Die Einbrüche ist kein Thema für uns. Wie gesagt, wir haben keine Angst.
Weniger. Wir wohnen ländlich, aber dennoch, ja, schon. Also wenn ich allein zu Hause bin, auf jeden Fall, dann hat man doch ein bisschen Angst.
Halleluja.
Okay, also viele vertrauen so drauf, naja, wird schon irgendwie nichts passieren.
Halleluja.
Ach, ich bin irgendwie im dritten Stock und so weiter, aber naja. Die Geschichte mit den Engeln ums Haus. Ja, man muss halt ganz fest dran glauben.
Halleluja.
Und ja, das ist natürlich eine Lebenseinstellung, sage ich mal so. Der würde ich jetzt nicht vertrauen. Wobei ich zugeben muss, ne, was mir schon passiert ist, beziehungsweise uns daheim schon mal passiert ist, dass wir unseren Haustürschlüssel von außen haben stecken lassen über Nacht, aber es ist trotzdem keine
Regel. Das ist gut. Gibt ja auch Leute, die haben ihre Tür offen stehen gelassen, da ist auch nichts passiert, weil jeder gedacht hat, na, da ist jemand daheim. Also gibt schon so ein paar Tricks, wie man praktisch den Einbrechern auch ein Schnippchen schlagen kann.
Ja,
ohne Engel und ohne Beten.
Aber toi, 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 dass das nicht passiert, weil das ist, glaube ich, keine schöne Sache. Wobei ich auch immer denke, wenn die jetzt bei uns daheim einbrechen, was wollen die denn klauen? Also da gibt es überhaupt nichts an Wertgegenständen. Also
das Radio, naja. Ein Schlüsselband.
Ja, das könnte natürlich gut sein. Ja, also das.
Jetzt kommen wir noch zu einem schönen Thema und da könnte ich im Strahl kotzen, wenn ich es höre, ganz ehrlich, weil ich es einfach total Banane finde. Und zwar, die Bundeswehr wird zur Losbude. Yeah! Jetzt stellt euch mal Folgendes vor. Willkommen bei 6 aus 49. Willkommen jetzt zur Erziehung der Rekruten. Alle Angaben sind wie immer ohne Gewehr. Kleiner Gag am Rande, aber die Wehrdienstlotterie, ey, was ein Unsinn. Also ich finde totalen Quatsch und darüber kann man sich aufregen. Mich würde ja am meisten interessieren, Ist man denn jetzt, ist es ein Gewinn oder eine Niete, wenn man da gezogen wird und zur Bundeswehr muss? Und damit erhöht man mit Sicherheit nicht das Vertrauen in die Bundeswehr. Man wird auch keine Leute finden, die da mit Sicherheit Juhu schreien, wenn sie gezogen werden. Und ich fände es wirklich viel, viel treffender und passender, meine Meinung, dass man ein Pflichtjahr einführt für Männer und Frauen. Finde ich ganz, ganz wichtig. Warum nur Männer? Für Deutschland. Und dann eben kann man entscheiden, geht man zur Bundeswehr oder macht man zum Beispiel irgendwo irgendwie ein soziales Jahr. Und deswegen aber zwingen und gerechterweise Männer und Frauen ein Pflichtjahr für alle und dann kann jeder entscheiden und ich glaube, dann ist man auch alles sorgenlos, was das Thema Bundeswehr angeht.
Das kommt mir irgendwie bekannt vor, weil als ich bei der Bundeswehr war, da war das eigentlich im Grunde so gut, die Frauen waren da noch freiwillig, aber auch da waren da schon einige bei mir mit dabei, als ich da in Landsberg am Lech stationiert war und da gab es das auch noch mit der Wehrpflicht. Man hat immer gehofft, man wird nicht gemustert. Es ist halt dann passiert und dann war ich tauglich und war dann dabei. Hat man ja schon oft das Thema. Aber zu diesem, man lost aus. Es geht ja darum, man lost aus, wer gemustert werden soll. Das ist ja, glaube ich, der Ansatz. Ist ja noch nicht durch, das Thema. Also da streiten sich ja noch die Parteien. Und wir haben aber auch uns da mal umgehört, wie ihr das findet.
Ich bin eigentlich der Meinung, dass man eine allgemeine Wehr- und Sozialpflicht einführen sollte für alle jungen Menschen ab 18, und zwar Jungs und Mädchen. Und dann kann sich jeder entscheiden, auch seine Schule, Ausbildung, ob er ein soziales Jahr macht, ob er zur Bundeswehr geht.
Also ich bin auch nicht fürs Losverfahren, weil ich finde, es ist ungerecht.
Auslosen finde ich auch schwierig. Also entweder alle oder keiner.
Also das Prinzip Auslosen leuchtet mir überhaupt nicht ein. Ich finde es richtig, dass wir neu drüber nachdenken müssen über die Wehrpflicht angesichts der sich verändernden politischen Lage.
Ja, also ich finde die total scheiße. So, es geht darum, dass es ja freiwillig geht. Und wenn sie keine genug Freiwilligen haben und dann noch sagen, okay, jetzt musst du und du trotzdem dahin, finde ich total dumm. Warum machen sie denn so ein Losverfahren? Also echt bescheuert.
Ja, per Los, ich weiß nicht, also ich denke mal, es sollte so, wie es früher auch mal wieder sein.
Mein gut, auf der einen Seite, dann bist du gezwungen eigentlich, aber auf der anderen Seite ist es auch eigentlich fair.
Ich glaube, das gibt viel Unfrieden, weil das ja keine besonders gleichberechtigte Methode ist.
Ich finde es sehr ungerecht. Also entweder sollte man dann alle mustern oder das mit dem Fragebogen machen.
Schwieriges Thema, aber grundsätzlich bin ich doch auf eine gewisse Freiwilligkeit.
Also ich finde, wenn, sollte das weiterhin freiwillig sein. Also ich finde es nicht schlecht, wenn es wieder sowas wie ein Jahr gäbe. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Sache, um nochmal zu sagen, ich schnupper nochmal wo rein.
Ja, also ich bin auch ganz ehrlich, da bin ich auf deiner Seite, habe es ja auch schon oft erwähnt. Also ich fand das damals auch gut. Man muss ein Jahr irgendwas machen. Entweder du gehst zum Bund und wenn du das dann machen willst, dann machst du ein soziales Jahr oder machst eben Zivildienst dieses Jahr dann früher noch und bist dann wirklich irgendwo in der Pflege und siehst halt mal irgendwas. Das ist ja eigentlich, meistens kommt man da nach der Schule dann rein, nach dem Abi oder so mit 18 und bevor man dann studiert oder richtig in Anführungszeichen das Arbeiten anfängt, hat man da eben einen Einblick und gerade eben das, was das Soziale angeht, finde ich das eigentlich ganz gut, weil dann manche Menschen vielleicht auch ein bisschen merken, ja, Pflege ist jetzt zwar vielleicht jetzt nicht das Unanstrengendste, aber vielleicht haben ja doch manche Menschen Gefallen dran und umso mehr braucht man ja und ich finde das ganz gut. Ich vermute, wir werden ums Thema Bundeswehr kommen nicht rum, ne? Also ist ja klar, auch wenn Donald Trump alle Kriege beendet. Aber ich glaube, dass du wieder eine Verteidigung hast, nur zur Sicherheit fürs Land.
Das ist schon, ich meine,
leider in diesen Zeiten.
Das ist ein ernstes Thema und das haben wir einem einzigen Volldeppen zu verdanken. Das ist nun mal Wladimir Putin. Es ist einfach so. Und
ja, der trifft sich doch bald mit Trump.
Ja, jetzt. Super. So, dann werden sie wieder sagen, hallo Donald, hallo Wladimir. You're a nice guy. Oh, thank you. Oder
ja, you have nice
ach, hair. Wunderbar. Aber nochmal ein ernster Aspekt zu diesem Thema und ich packe ja auch immer mal eine Umfrage aus hier bei uns im Podcast am Telefon ist noch Milch. Eine, die mich sehr nachdenklich gemacht hat, ist das Thema, würdest du Deutschland verteidigen, wenn die EU, also das Europäische, die Europäische Union angegriffen würde? Und das sagt ein Drittel aller Befragten, ich glaube im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, ein Drittel nur, also sehr wenig, sagen nö, auf keinen Fall. Und würdest du Deutschland verteidigen, wenn Deutschland angegriffen würde von Russland? Weil das ist im Moment die eigentliche potenzielle und große Gefahr. Und da war es nicht viel mehr. Da waren es dann, glaube ich, 36-37%, die noch gesagt haben, ja, würde ich. Und der Rest sagt, nö, auf keinen Fall. Und das sind natürlich Zahlen, die machen dann einen schon auch ein bisschen nachdenklich, weil Wir sind halt alle in Friedenszeiten groß geworden und kennen es so und sind auch glücklich, dass es so ist. Bei uns und jetzt gerade wir beide als gestandene Männer, wir sind dann trotzdem jetzt schon ein bisschen älter auch, wir kennen es tatsächlich nicht anders. Wir kennen zwar immer wieder mal Kriege, bei mir war es damals so der Balkan und Jugoslawien und alles, was da so war, das hat man mitbekommen. Aber im Großen und Ganzen so nahe die Gefahr, wie sie jetzt kommt, uns gekommen ist, kennen wir alle gar nicht. Und besonders nachdenklich macht einem da natürlich auch die Woche, gab es ja auch Anfang der Woche, glaube ich, vom BND, vom Bundesnachrichtendienst und allen möglichen Geheimdiensten eine Pressekonferenz, die gesagt haben, die Gefahr einer realen Bedrohung durch Russland ist so groß wie noch nie. Stichwort die ganzen Drohnen über den Flugplätzen und all diese Luftraumsverletzungen von irgendwelchen Jets, die da mal kurzzeitig fliegen. Und das sind alles so, viele sagen, das sind so ja Mosaiksteinchen, wo eben getestet wird, wie weit kann man gehen. Und es wäre mein Horrorszenario, wenn das wirklich irgendwann mal kommen würde, weil ich will es nicht erleben. Ich will es auch nicht, dass mein Kind es erleben muss. Auch in, ich glaube, da spreche ich auch in deinem Namen mit deinen Kindern. Das sind so Themen, die braucht keiner.
Ja, die braucht keiner, aber dennoch muss man der Realität halt ins Auge blicken. Deswegen, ja, bin ich da offen dem Thema Wehrdienst gegenüber. Also schon allein, weil ich es ja selber durchgemacht habe.
Ja, das ist ein Muss. Ich war ja auch 3 Wochen da.
Ja, das ist toll. Da haben sie ja gleich gemerkt. Ne, das ist ja das auch. Also alle, die da jetzt Angst haben, die sind vielleicht auch nur 3 Wochen da und werden dann gegangen oder machen es dann wie du und weinen 3 Wochen und dürfen dann einfach heimgehen.
Na, geweint habe ich nicht, aber ich durfte dann trotzdem nach Hause gehen. Habe ich die Geschichte jetzt eigentlich schon mal im Podcast erzählt? In Gänze nehmen? Habe ich schon, ne? Ja, okay, dann ist gut.
Ja, und so weinend verabschieden wir uns jetzt nicht, würde ich sagen. Aber ich habe jetzt nichts mehr auf dem
Zettel. Nee, auf keinen Fall.
Mehr so, was jetzt die Woche noch so los war. Es gibt natürlich noch ein paar Geschichten. Schloss Eirichshof haben wir heute in der Sendung gehabt, wer da nächstes Jahr kommt. Interessiert mich tatsächlich. Zu Gerhard Polt gehe ich vielleicht dann nächstes Jahr. Der kommt ja, das würde
ehrlich?
Interessiert mich schon mal.
Okay, wir warten ja noch auf die Verkündungen für den Kortendorfer Coburger Open Air Sommer, also an der Kulturfabrik in Coburg-Kortendorf. Da ist nächste Woche auch ein Pressetermin, wo die Künstler benannt werden. Also das werden wir euch alles natürlich sagen. Von mir gibt es ein Wellness-Interview und wir klären die Frage, warum heißt Bodenmais Bodenmais. Das machen wir nächste Woche in unserem Podcast. Und wir haben jetzt 188 Folgen, so langsam aber sicher müssen wir uns ja mal wieder mit dem Gedanken auseinandersetzen. Übrigens für alle Podcast-Hörerinnen und Hörer da draußen. Mensch, der Apfel und der Hanf, die werden doch mal wieder einen Live-Podcast machen.
Ja, wurde ich auch die Woche tatsächlich mal gefragt. Und wir haben jetzt in diesem Jahr gar keinen gemacht und wir werden es auch in diesem Jahr nicht mehr schaffen. So viel kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. What? Das ist alles wieder schwierig.
Freilich gehen wir hin.
Bitte? Nein, in dem Jahr schaffen wir das nicht mehr.
Ja, oder wir machen wir machen die 200. Folge. Da können wir jetzt schon mal ausrechnen, wann das ist. Die 200. Ja, Folge wird ein Live-Podcast.
Sowas können wir irgendwie machen. Das sollten wir mal durchrechnen, wann der ist. Das ist aber definitiv dann im nächsten Jahr.
Ja.
Aber in dem Jahr, jetzt wenn es dann geht's dann mit Rosenbergalm dann auch wieder los in 4 Wochen.
Ja, rechne halt mal durch. Das sind jetzt dann, wenn wir 188 Folgen haben, wie viel fehlen noch bis 200? Schaffst sogar du?
Die Frage musst du dir stellen, das schaffst sogar du, glaube ich. Aber das besprechen wir alles noch. Ich gebe nur als Tipp zum Abschluss mit, vielleicht für heute Nachmittag. Die Annette hat uns nämlich gerade geschrieben per WhatsApp, Kaffee-Vanille-Pudding als Nachspeise für heute Mittag. Das
ist schön. Und ein letztes habe ich noch. Schaut ab und zu mal auf unserer, wir wollen ja die 1000 endlich voll machen bei unserer Instagram-Fanseite. Wir gehen auf die, oder sind um die 800 rum jetzt, glaube ich, oder drüber schon so, wenn mich alles täuscht. Wir werden aber jetzt jeden Tag ein lustiges Video da veröffentlichen von uns beiden. Videos, die wir aufgenommen haben. Und ob die echt sind oder nicht, das könnt ihr euch immer gut überlegen bei den Videos.
Was soll denn das bedeuten, ob die echt sind oder nicht?
Ja, lasst ihr mal, denkt mal drüber nach.
Ja. Schaut einfach rein. Apfel und Hand und Strich Fanpage. Ansonsten schönes Wochenende. Nächste Woche hören wir uns wieder.
Mach mal, ich gehe jetzt wieder ins Blubberwasser und mehr aus Bodenmeistern auch nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao.